Wo Elsbeth mir den Titel gegeben hat, Manna und Wachteln. Also, und eben das ganze Vorangehen vom Volk Israel, der Aufbruch eigentlich aus der Gefangenschaft raus in ein gelobtes Land. Da ist für mich im Grunde genommen von Anfang an eine Aussage im Raum gestanden, wo sagt einfach, Gott sorgt. Gott sorgt. Das ist das Zentrale. Jetzt könnten wir im Grunde genommen heimgehen. Ja. Das Leben steht nicht still. Wir sind unterwegs. Die Tage gehen vorbei, die Jahre gehen vorbei, Lebensphasen gehen vorbei. Und diese Lebenswanderung, die hat es wirklich in sich. Die startet mit dem Wunder, dass wir überhaupt leben. Dass wir geboren sind. Mit dem Ort von unserer Geburt. Die Familie, in die wir hineingeboren worden sind. Heute ist es ja oftmals einfach irgendeine Struktur. Und man weiß nicht mehr recht, mit welchem Wort das man es bezeichnen soll. Dann sagt man einfach Familie. Früher hat man das noch einigermaßen verstanden. Aber die Umstände allgemein, in die wir reingeboren werden, Land, Volk, Kultur, Wirtschaft, Politik, ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Es ist ja schon ein riesiges Privileg, wenn man in der Schweiz geboren wird. Wenn man das jetzt mal ein bisschen rausnimmt und irgendein Gebiet blendet, wo man muss sagen, dort willst du jetzt einfach nicht geboren werden. Einmal nicht im Moment schon gar nicht. Das alles wirkt natürlich auf das Leben ein. Und die ganze Bibel ist auf einer solchen Geschichte aufgebaut, auf einer Lebensgeschichte. Vom Adam und Eva über Noah, Familie, Abraham, Isaac, Jakob, seine 12 Söhne, die 12 Stämme, das Exil, die Gefangenschaft in Ägypten, die Zeiten der Gunst unter dem Josef und dann 400 Jahre Sklaverei und schließlich die Berufung von Mose und der gewaltige Exodus, der Aufbruch aus der Gefangenschaft raus. Und das ist so der ganz grosse Bogen. Ich bin gestern zufällig auf ein Referat gestoßen, wo jemand ins Facebook gestellt hat, wo die Nikki Haley, heisst sie, glaube ich, die permanente Botschafterin von der Vereinten Nationen für UNO, die ist dort immer drin. Lady, ich würde sie so um 40 Uhr einschätzen, die hat dann ein bisschen Spuck bis ins Knochenmark hinein, um zu sagen, um was es geht und was sie denkt. Und dann hat sie so über ihre Beziehungen von Amerika zu Israel geredet und über die Bedeutung von Israel in dieser Zeit und was es für ein Gewicht hat. Und unter anderem hat sie gesagt, und selbstverständlich, Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel, das war noch nie anders gewesen. Der Netanyahu hat das Ende letzten Jahres an seiner Rede an die Vereinten Nationen schon gesagt. Er hat gesagt, ihr müsst halt am rechten Ort lesen, ihr müsst halt in der Bibel nachlesen, wem sie gehört. Dann hätte er die Auskunft, die er bräuchte. Und er lese jede Woche drinnen und sie sagt für ihn richtungsweisend und so. Man merkt, was für einen Schub in dem Ganzen drinnen ist. Und die Niki hat das so ein bisschen erzählt, einfach, was das für ein Gewicht hat. Und unter anderem hat sie gesagt, wir werden keinen Prozess vom Frieden jemals auf dieser Welt können überhaupt anstreben oder starten, solange nicht die Welt anerkennt, dass Israel ein eigener Staat ist und etwas Eigenes berechtigt ist, solange es Länder gibt, die sagen, wir warten, bis sie von der Landschaft verschwinden. Da hat sie gesagt, verschwinden werden sie sowieso nicht, da warten wir noch lange drauf. Das wird gar nicht passieren. Aber es ist nicht in Ordnung, dass über 190 Länder der Vereinten Nationen das ganze Jahr nichts anderes zu haben, als Israel zu apostrophieren, wenn es nichts anderes gäbe. Und obwohl der Nahe Osten voll ein Problem ist, an denen Israel absolut nicht beteiligt ist. Wir haben ständig auf ihnen herumgestampft und trampelt. Wie wenn sie es wären. Sie sind es aber eigentlich gar nicht. Und er hat es einfach so ein bisschen dargestellt und hat gesagt, dass irgendwann wird das einmal kommen. Und Stück für Stück wächst das, dass die Leute sagen, eigentlich stimmt es. Eigentlich sollten wir doch denen einfach das Land lassen. Meine Frau hat gestern, ich weiß nicht, wo sie es gelesen hat, in einem Zeitungsabschnitt oder so, welches Land darauf wartet, dass endlich Israel vernichtet wird. Und das ist immer noch der Fall. Aber das, was wir in der Bibel haben, an Geschichte, die Gott geschrieben hat und angefangen hat mit Adam, Eva, Noah und dann Abraham, seine Berufung, all das ist unsere Geschichte. Und es gibt keine Weltgeschichte ohne Israel. Wir können das kehren, wie wir wollen. Gott schreibt seine Geschichte und macht, was er will. Und wir sind Teil von dem Zeug. Wir dürfen das nicht auskuppeln aus unserem Denken, wenn wir uns mit Mose beschäftigen oder mit dem Volk Israel oder mit dem, was sie machen. Und versteht ihr, das hat noch lange nichts damit zu tun, dass man sagt, alles, was die Israelis machen, ist immer gut und ist immer felderfremd. Das ist ganz ein anderes Kapitel. Aber was Gott an Berufungen und an Lebens- und an Geschichte hineingesetzt hat, an Heilsgeschichte in die Welt hineingesetzt hat, ist absolut untrennbar von dem, was mit dem Volk geschieht. Und es ist auch wirklich absolut erstaunlich, dass die überhaupt irgendwo noch oben sind. Und das mit einer derartigen Kraft. Das wäre ganz ein anderes Thema, ich würde gerne darüber reden, aber das ist jetzt nicht der Fall. Der Paulus, wo er den Korinther schreibt, wenn sind wir im Neuen Testament, dem, was wir sagen, wir sind gemeint vom Neuen Testament, schreibt er über den Kampf, den er im Glauben führt. Und dann greift er auf die Zeit zurück und schreibt im 1. Korintherbrief im Kapitel 2, ich will euch aber nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Schreibt der Korinther, unsere Väter. Also heißt, wir gehören absolute drei. Und wir sind alle auf Mose getauft worden, durch die Wolke, von der Gegenwart Gottes, die dort war. Und durch das Meer, durch den Durchzug, durch den Aufbruch. Und wir haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Und der Fels war Christus. Und ich habe als Kind schon Freude daran, dass im Volk Israel, nebst dem, was sie getrunken haben, an Wasser, wo der Mose mit einem Schlag auf den Fels zum Flüssen gebracht hat, am Schluss hat es ihm ja dann auch ein bisschen das Knick gebrochen, weil er es noch einmal gemacht hat. Keine Sorgen machen, ich bin einfach verkältet. Das heisst, sie haben aber auch ein geistliches Wasser getrunken. Und dass das steht, und das geht natürlich jetzt tief in die Frage von einem Trinitätsverständnis von Gott, dass selbstverständlich Christus dort schon dabei war. Der Fels, der mit ihnen zog, war Christus. Versteht ihr? Keine Erklärung dazu. Sollen wir jemandem sagen, wie das funktioniert? Aber das ist Offenbarung von Gott, die Paulus hatte und gesagt, und übrigens möchte ich einfach, dass er wisst, dass wir alle, unsere Väter, alle zusammen schon vom Lebenswasser von Jesus getrunken haben, sonst wäre es gar nicht mehr gegangen. Und der ist mit ihnen gegangen. Der Fels, der mit ihnen ging, war Christus. Aber den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. An den meisten, sie wurden in der Wüste erschlagen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Das ist aber geschrieben uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Das schrieb der Paulus jetzt der Korinther, also nicht an einer jüdischen Gemeinde, an einer christlichen Gemeinde. Und sagt, unsere Väter und so, ihr lieben Korinther, ihr Christen, im Fall, die Sieben, das ist alles unser Vorbild. Also wenn wir in dieser Geschichte von dem Volk drin sind und ihr euch in einer Serie darüber Gedanken macht, sind wir zu 100% in einem Prozess drin, der eine unvorstellbare Wucht und Kraft hat, wo Weltgeschichte schreibt, vom ersten Tag an, seit es so ist, seit Gott es gemacht hat. Ich meine, die Lebensreise, von denen da die Rede ist, hat den einen Schwerpunkt an sich, der immer wieder auftaucht. Und das ist die Frage, wo wir haben in unserem Leben, ob wir jetzt ganz jung sind oder schon ganz alt sind, wer sorgt für mich, wenn ich unterwegs bin? Wer schaut für mich? Und da im Text, haben Sie schon erwähnt, ist der Weg aus der Sklaverei ins gelobte Land. Und bei dir und bei mir ist das der Glaubensweg, wo wir seit der Wiedergeburt gestartet haben und sind unterwegs in unser gelobtes Land. Und die Frage ist einmal, wer sorgt für uns? Und das wird dann aktuell, wenn dunkle Zeiten da sind. Das wird verstärkt, wenn jemand in den frühkindlichen Erfahrungen einfach gelernt hat, dass das Leben gefährlich ist und unsicher und instabil. Dass Beziehungen unsicher sind. Dass die Mutter weggestorben ist. Dass der Vater getrunken hat. Es kann sein, was will. Das, was einem ganz kleinen Kind sagt, das Leben ist im Fall gefährlich. Weckt die Frage und prägt die Frage, wer sorgt für mich? Wer schaut wirklich für mich? Und je nach Person sagt man dann, ich muss selber schauen, dass ich durchkomme. Und ich kann mich schon gar nicht auf irgendjemanden verlassen. Und ich kann keine Beziehung leben. Die sind ja unsicher. Oder man kann versinken in irgendeiner Depression und gar nicht mehr weiter wissen. Oder es gibt Abhängigkeiten, die nicht gehen, nicht funktionieren. Das dringt dann ins Leben hinein, wenn wir vor Fragen und Bergen stehen, wo wir denken, Herr, wie komme ich über das hinein? Wie kann ich da weitergehen? Das kann der Verlust von einem Menschen sein. Das kann der Verlust von einem Kind sein. Das kann schrecklich sein. Ich habe im Rahmen von einem Gottesdienst, den ich vorbereitet habe, habe ich von Brian Dirksen wieder einmal seine Geschichte gelesen. Er hat ja viele, viele Lieder geschrieben, die wir kennen, viele Chorus, die deutsch gemacht worden sind. Ich habe sein Zeugnis nachgelesen. Man kann es googlen. Ich habe es gewusst, weil er bei uns ein Seminar hatte. Und als ich ihn übersetzt habe, hat er gesagt, mein Sohn, der Älteste, wird jetzt dann 19, jetzt fängt er dann an, selber auf die Toilette zu gehen. Und ich habe gedacht, was? Und dann sagt er, du hast mich schon richtig verstanden. Er ist ganz, ganz schwer behindert. Dann hat er 3 Töchter, die sind ganz regulär normal. Und dann haben sie nochmal einen Sohn erwartet. Und er sagt, wir haben so gebetet und gesagt, Gott, gell, es wäre so schön, auch einen Sohn zu haben, der nicht eine solche Behinderung hat. Und das Kind ist geboren worden und man hat die gleiche Krankheit diagnostiziert. Und er sagt, ich bin verzweifelt in draussen rumgelaufen in den Wäldern. Und er sagt, Gott, was mache ich, wenn der Aufbruch im Leben solche Phasen hat? Und dann sagt er, in dieser Zeit, in diesen Phasen, als ich dort rumgelaufen bin und nicht mehr weiter gewusst habe, dachte ich, mein ganzer Dienst ist ruiniert. Wir können ja nie mehr fort. Wir haben schon ein solches Kind, das wir nie allein daheim lassen können. Geht ja alles gar nicht. Und weißt, das zieht sich dann irgendwann ins Alter. Und dann denkst du, was mache ich dann, wenn ich dann 70 bin? Und das ist immer noch da. Also das sind Probleme zum Lösen, die sind wirklich fürchterlich. Und dann sagt er, dann hat Gott mir das Lied geschenkt. Come, now is the time to worship. Und dann kommt das Lied ein anderes Gewicht über. Wenn wir sagen, das ist nicht geboren irgendwo auf der Palmeninsel, wo einer 3 Gitarrengriffe gekannt hat. Sondern jetzt war etwas anderes. Wo gesagt hat, es gibt einen, der für mich sorgt, auch jetzt. Und wenn wir jetzt in den Text hineingehen, wo Paulus sagt, schaut, das ist uns zum Vorbild geschrieben. Die Geschichte, wo wir jetzt dran sind, durchzuschauen, ist uns geschrieben, damit wir uns daran orientieren. Die Israeliten sind unter Wunder und gewaltigen Zeichen ausgezogen aus Ägypten. Und auch unter dem Zeichen vom Blut vom Lamm. Das ich als Kind müssen lernen. Das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, die sie bestrichen haben. Und was Passaopfer hatten. Damit, wenn ich das Blut sehe, ich an euch vorübergehe und euch nichts die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Ägyptenland schlage. Unter dem Zeichen vom Opferlamm sind sie ausgezogen aus der Gefangenschaft, dort schon. Und dann mit trockenen Fußes durchs Meer. Das Riesenfest. Miriam nimmt die Handpauke, singt, tanzen das Volk hinterher. Ich will dem Herrn singen, er hat eine herrliche Tat getan, in Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Ist politisch nicht mehr ganz so korrekt, aber steht halt da. Und dann heisst, dann ist der Mose mit ihnen weitergegangen und sind in die Wüste Schur gegangen. Und das Leben geht einfach weiter. Es gibt Zeiten, wo wir feiern, es gibt Zeiten, wo wir einfach unterwegs sind und es nicht einfach ist. Das gehört zueinander. Der Roman Siebert hat damit gesagt, wenn wir miteinander so ein bisschen zusammen sind, man muss beides können, Feste feiern und Feste arbeiten. Nach 3 Tagen finden sie sich wieder in Mara und das Wasser ist bitter und sie können es nicht trinken. Hey, das ist 3 Vers, nachdem der Lobgesang, der Tanz und Pauke und Reigen ist. 3 Vers später, da murrte das Volk. 3 Vers später. Natürlich, 3 Tage ohne Wasser mit einem Millionenvolk, das stresst schon. mit so vielen Leuten und Tieren. Man kann es noch verstehen. Und fragt auch du, wer sorgt jetzt für uns da in der Wüste? Und der Mikro ist schon zu, es gibt kein Wasser mehr. Es bleibt nur noch der Herr. Und Mose schrie zum Herrn, heisst Sedamik. Er hat nicht eine Sitzung angeordnet und ein Protokoll für ihn genommen. Und ein bisschen pläuderlet und gesagt, willst du auch noch einen Kaffee? Verstehst du? Das war ganz eine andere Szene. Er schrie zum Herrn. Und das hat er natürlich gekannt, sein ganzes Leben. Er war ja von allem Möglichen geprägt, von Geburt an. Er war ja ein Christus-Typ, geboren in der Gefangenschaft, bestimmt das Volk zu erlösen. Bei seiner Geburt sind auch Babys getötet worden, wie bei Jesus. Von Gott gerettet worden im Körbli, Jesus in der Krippe. Und er sollte überleben und die beste Ausbildung erhalten, die er konnte haben, am pharaonischen Hof. Und ist alles nicht besonders jüdisch gewesen, was er dort gelehrt hat. Aber er hat gelehrt kriegen und kämpfen. Und Gott nimmt alles zusammen und lässt es zum Besten dienen. Und hat einen Zerriss in seiner Persönlichkeit gehabt. Irgendwann hat er gemerkt, ich gehöre zu den Hebräern. Eigentlich bin ich kein Ägypter. Und auf der anderen Seite ist er doch an dem pharaonischen Hof gewesen. Und er hat seinen Jähzorn in sich hinein. Schließlich hat er müssen fliehen, weil er jemanden zu Tod geschlagen hat. Und nach Jahrzehnten holt er die Berufung von Gott einen brennenden Busch wieder ein und sagt, gang zum Pharao. Gang zu ihm und sag ihm, let my people go. Lass mein Volk gehen. Und er hat gelernt, zum Herrn schreien. Und jetzt wieder da bei diesem bitteren Wasser, Herr, hilf. Und ihr kennt das, und das gehört, das gewaltige Wunder, wenn ihm das Holz zeigt, das schmeißt er in das Wasser, weil immer das an Erklärung dafür alles gibt. Aber es ist süß geworden, es ist Trinkwasser geworden. Und dann die Lektion, die dort drin einfach ganz schlicht da steht, ist, du musst dich an den Herrn wenden und er sorgt. Er sorgt. Ich denke, das wunderschöne Lied gesungen hat, What a friend we have in Jesus. Der zweite Teil im Englischen, What peace we often forfeit. Was nachher heisst, all because we did not carry everything to God in prayer. Wie viel Frieden haben wir schon verpasst? Wie viel war unnötig umgeschleicht? Nur einfach, weil wir es nicht zum Herrn gebracht haben. Gott sorgt und dann macht er eine klare Ansage und setzt Bedingungen und dann sagt und sagt, wirst du der Stimme deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Dort steht das Yahweh Rapha oder eben der Raphael. Dann ist er nach Elim gekommen, das haben wir wahrscheinlich alles gehört, 12 Wasserquellen, 70 Palmbäume, sie haben sich dort gelagert, das war schön. Sie haben wieder einmal eine Oase gehabt und die Lebensreise geht nachher weiter und sie kommen in die Wüste Sin. Und interessant ist das kleine chronologische Detail am 15. Tag des 2. Monats. Kann man sagen, weißt du, ist mir das gleich. Aber was es sagt ist, der Bericht ist echt. Weil das fügst du nicht einfach ein, einfach nur so. Und dann, gerade am Anschluss von diesen Quellen und diesen Palmen, steht wieder, es murrte die ganze Gemeinde. Gegen Mose und Aaron in der Wüste, der hat wirklich ein Stressleben gehabt. Wirklich. Und dann haben wir gesagt, dann kommen wir steinigen und gehen zurück. Und sie sprachen kein Brot. Wer sorgt jetzt für uns? Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch die Hand des Herrn. Musst du dir mal den Dachschaden vorstellen. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen, dann, denn ihr habt uns dazu herausgeführt in dieser Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lässt. Wie schnell ist eine Sicht komplett verdreht, aber ehrlich, total auf dem Kopf, wenn Mangel am Leben nackt. Wenn Unsicherheiten zunehmen und die Szene bedrohlich wird, dann sagen wir schnell mal, früher war es besser und es war alles noch anders und so weiter. Der David McKee hat mir gesagt, jetzt haben wir nur noch den Herrn. Ich dachte, ja, ich höre ihn. Akustisch. Der Ed zitiert Amik, der Ed Traut zitiert Amik und gesagt, du weißt erst, dass du im Herrn alles hast, was du brauchst, wenn er alles ist, was du noch hast. Aber die haben alles vergessen. Sklaverei, die Brügel, die Ziegelproduktionen, die Erniedrigungen, keine Freiheit, keine Freizeit, kein Gottesdienst. Der Mose hat gesagt, lass uns rausziehen, wir wollen arbeiten. Dann hat er gesagt, dann gehen wir halt arbeiten, lassen alle Viecher da. Dann hat er gesagt, ja, geht's noch. Keine Klaue soll zurückbleiben, nehmen alles mit. Und jetzt singen sie ein Loblied auf die Fleischtöpfe in Ägypten. Ach Gott, warum hast du uns nicht den Tänen umgebracht? Und was mich erstaunt, ist die Geduld Gottes. Da sprach der Herr zu Mose, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Weißt du wie, ich meine, wir kennen das halt von der Sonntagsschule her. Aber wenn du das erst mal hörst, ist das etwa so, wenn man sagt, wenn es Katzen hagelt. Es regnet jetzt wahrscheinlich Brot. Seit wann? Aber das ist Gott. So quasi, wenn ihr jetzt sagt, wenn das euer ganzes Problem ist, das ihr jetzt gerade habt, dann lasse ich halt ein bisschen Brot vom Himmel regnen. Und dann hat er gesagt, geht jetzt und sammelt das ganze Zeug. Es ist Wunder über Wunder über Wunder. Und ich werde das kurz machen. Und er hat dann ja gesagt, ihr müsst pro Tag Zeug sammeln. Nichts übrig lassen für den nächsten Tag. Und die es dann gleich gemacht haben, hat es gefuhlt und gestunken und Würmer drin gehabt. Aber interessanterweise hat Gott gesagt, wenn dann der Sabbat kommt, dann müsst ihr am Tag vorher für zwei Tage sammeln. Und dann verfault es nicht und stinkt nicht und bleibt zwei Tage lang gut. Und am Sabbat kommt übrigens nichts. Das ist wie ein Comic, wenn man es liest. Und immer wieder ganz klar, denn der Herr hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Was sind wir, der Mose sagt, was sind denn wir? Was sind wir, dass ihr wieder uns murrt? Ihr murrt gegen Gott, nicht gegen uns. Ich kann euch jetzt kein Brot produzieren. Aber sicher ist, was durchgedruckt ist, der Herr sorgt. Und dann geht es weiter, dann kommt es nach oben drauf. Dann sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Und dann hat der Aaron gesagt, du musst das der ganzen Gemeinde erzählen und die Herrlichkeit Gottes wird dann in der Wolken erscheinen. Und noch einmal, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen vom Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Ich sorge. Und am Abend kamen die Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Hey, wirklich? Da kannst du sagen, die haben einen Vogel gehabt, aber wirklich, der ganze Breite. Und wo der Tau weg war am Morgen, hat man gemerkt, dass es ausgesehen hat, wie ein Reif auf der Erde. Es war das Manna, das geregnet ist. Und sie haben es zusammennehmen und haben nicht gewusst, was das ist. Und der Mose hat gesagt, das ist eben das Brot, das der Herr euch gegeben hat. Und hat ihnen das gegeben. Und übrigens hat es geheißen, dass das im Geschmack war wie Brot mit Honig. Das ist noch nett, oder? Und wieder Gottes Rede zu ihnen und sagt, wie lange wollt ihr euch weigern, meine Gebote und Weisungen zu halten, sondern macht doch wirklich das, was ich euch sage. Es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Und dann haben sie noch ganz etwas Spezielles gesagt, füllt noch einen Krug davon und stellt den bei der Stiftshütte auf für eure Nachkommen. Der Krug ist voll gewesen, der ist überhaupt nie vergammelt. Also Gott, wenn Gott spielt mit der Chemie und der Biochemie und all dem Zeug, das ist für ihn so kein Thema. Darum ist Heilig auch kein Thema für ihn. Im Sinne von, es geht nicht. Warum es bei uns nicht ankommt immer, das weiss ich nicht. Probiere ja gar nicht zu verstehen. Aber es ist sicher so, dass Gott nicht könnte oder nicht wette. Ja, aufbewahrt für eure Nachkommen. Wie der Herr es Mose geboten hatte, stellte Aaron das Gefäß vor die Lade mit dem Gesetz, damit es aufbewahrt werde. Und die Israeliten aßen Manna 40 Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen. 40 Jahre lang. 40 Jahre lang. Generation. Bis an die Grenze des Landes Kanaan aßen sie Manna. Die Herausforderung war permanent. Will ich glauben, dass mein Gott für mich heute sorgt? Will ich das glauben? Oder fange ich an, um zu töchteln am Zeug? Weil ich glaube, dass er für mich und meine Familie sorgt. Er sorgt. Es ist keine Frage. Und das heisst, wir dürfen nicht dafür beten. Aber in unserer Herzenshaltung muss sein, du machst es. Und was uns erstaunt hat, ist die Tatsache, das Wunder. Und ach, also, die Wunder, die das Volk erlebt hat, trocken durchs Meer. Also, ich meine, was die hinter sich hatten, ist fast nicht zum Fassen. Und doch wirkt das nur so kurz im Leben. Das ist doch komisch, oder? Das ist einfach komisch. Auszug aus Ägypten, Durchzug durchs Meer und so weiter. Ich will es gar nicht nochmal aufzählen. Und dann haben sie noch zu essen bekommen. Und das nicht einmal, weil sie dankbar waren, sondern sie haben das ermurrt. Und dazu sich selber noch verflucht und gesagt, hättest du es doch gescheiter umgebracht daheim. Und da ist die Herausforderung, wo wir nachher, wenn wir jetzt durchgehen mit dieser gewaltigen Geschichte, wo Gott immer wieder eins sagt, ich habe im Fall Manna und Wachtel genug. Und ich gebe auch Wasser aus einem Felsen. Und wenn ihr geistliches Wasser braucht, dann ist Christus als Felsen bereits mit euch unterwegs. Das greift nachher den Hebräerbrief wieder auf und bringt das Ganze in unsere Zeit hinein, wirklich ganz im Neuen Testament. Und das ist wie eine Zusammenfassung im Blick, die nachher im Blick auf Kapitel 17 geht. Ich habe jetzt 15, 16 so ein ganz kurz zusammengepappt und die meinten ein bisschen mehr daraus rausgenommen, wo die Wachteln drin sind und das Manna. Wir lesen nicht im Kapitel 17, das nachher folgt, kommt nachher das Massa und Meriba, wo sie wieder kein Wasser hatten. Und Massa und Meriba heisst Probe und Streit. Wo Gott gesagt hat, schlag mit dem Stab auf den Felsen, mit dem, was du das Meer geteilt hast, und dann wird Wasser fließen und sie werden trinken. Nochmal uns zum Vorbild. Und jetzt im Hebräer, da müssen wir eigentlich fast den ganzen durchlesen, was können wir nicht. Aber Hebräer 3, ein Ausschnitt. Hebräer 3 vom Vers 15, wenn es heißt heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah, also bei Massa und Meriba. Verstockt eure Herzen nicht. Das schreibt er weiter und sagt, wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten ausgezogen waren mit Mose? Und über wen war Gott zornig? 40 Jahre lang war es nicht über die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen. Das sind die, nachher bei Kanaan gesagt haben, das können wir nicht, das sind riesige Katastrophen. Und nur Josua und Kaleb, heissen, ein anderer Geist war auf ihnen, die haben gesagt, die werden wir fressen, wie rot ist uns jetzt 9, wir holen sie. Und die sind nachher gestorben. Nicht, weil Gott gelogen hat. Gott hat gesagt, ich führe euch in das Land. Wenn ihr nicht geht, ja, dann könnt ihr halt sterben, das ist eure Entscheidung am Schluss. Wir sind nicht von Gott herumgeschürgelt auf einem Schachbrett. Wir handeln mit, wir entscheiden mit. Englisch sagt man, it is conditional. Es hat Bedingungen. Und dann sagt er, war es nicht über die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen. Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen. Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist euch, auch uns verkündigt wie jenen. Wir lesen im Hebräerbrief, wir lesen im Neuen Testament, die direkte Brücke, die Szenen hinein. Aber das Wort der Predigt half nichts, weil sie nicht glaubten, als sie hörten. Und eigentlich sagt er nichts anderes als, ein ungläubiges Herz ist die Ursache, die uns davon abhält, in die Ruhe von Gott zu kommen. Und da ist die Rede von der Sabbatruhe. Und Gott sagt, wenn alles fertig ist, kommst du in eine Ruhe, wo du kein Werk mehr musst tun. Und der Herr sagt, für dich und für mich ist die Ruhe vorhanden. Die hat der Herr für uns parat. Ich weiß nicht genau, wann sie bei dir und bei mir eintritt, aber sie tritt durch den Heiligen Geist heute schon massiv in das Leben hin und wird einmal hundertprozentig sein. Das ist die totale Entspannung und brauchst kein Werk mehr. Sie gehört uns. In Christus ist uns das Geschenk, weil er hat für uns alles vorbracht. Er ist das Brot, das uns vom Himmel geregnet ist. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Johannes 6, 51. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Das werden wir am Abend mal nachher miteinander praktisch machen. Die Wachteln sind der Luxus, den Gott darüber einfach gibt. Sie hätten ja auch Brot und Wasser haben, das hätte wahrscheinlich auch gelangt. Aber Gott hat gedacht, ja nun, dann machen wir es ein bisschen besser, so wie er das eigentlich immer macht, bei allem, was er macht. Ein verstocktes Herz. Wenn er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Glaubet doch, wenn der Herr sagt, ich sorge doch für dich, ich mache es doch, verstockt dich dem gegenüber nicht. Sondern das, was verstockt ist, ist ein Herz, das sagt, ich vertraue dir aber nicht, dass du sorgst für mich. Und kommt nochmal im Vers 7 darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht, wie das geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Und dann heißt es, und sie fragen, immer noch ist auch ein Gott unter uns. So dass nachher, das heisst, ich wurde zornig über sie. Dann habe ich gesagt, euch lasse ich nicht daher. Das ist das Alte Testament. Wir haben Gott sei Dank einen anderen Zugang durch Jesus. Aber der Punkt, der sagt, Herr, ich bin nicht sicher, ob du wirklich für mich schaust, ist ein verstocktes Herz. Und der Schritt in das hinein, und das ist ein Schritt aufs Wasser, ich weiss es. Es gibt Situationen, wo man sagt, ich weiss aber im Fall wirklich nicht, wo den Fuß absetzen. Weil alles nachgibt und alles nachlässt und alles nicht mehr tut. Der Herr sagt, aber ich bin da. Und wenn ich dich an der Hand nehme, dann kannst du Schritt machen und ich werde unter dir den Boden bauen, den du brauchst. Sie versuchten mich und prüften mich. Das, was geschrieben ist für uns als Vorbild, dass wir daran denken und nicht das Gleiche machen. Und hatten doch meine Werke 40 Jahre lang gesehen. Da habe ich für mein eigenes kleines Leben gedacht, ja, also auf die 40 Jahre schaue ich gut zurück. Kein Problem. Ich denke, stimmt. Also jeder Unterton von Klönen ist absolute Katastrophe in meinem Leben, in meinem Alter. Also, das kann ja nicht wahr sein. Dass der Gott, den ich 40 Jahre zurückschauen kann, wieder sogar 60 Jahre, und sagen, du hast immer für mich gesorgt. Immer. Wieso sollte ich nicht für die restlichen Tage danken? Sagen, Herr, du wirst es machen. Ich weiss nicht immer wie. Du sagst mir es dann und gibst mir Anweisungen und du störst auf und machst Sachen, die ich machen müsste. Das ist so entscheidend. Wir sind mit in dieser Wuchtsgeschichte, die Gott schreibt mit seinem Volk. Und wir sind Teil davon. Der Paulus nimmt das so selbstverständlich und sagt, unsere Väter. Und wie es ihnen verkündet worden ist, auch uns. Es gilt auch uns. Und es gibt ein ganzes Heiliges heute. Heute. Weil du weißt nicht, ob es einen Morgen gibt. Du weißt nur, dass du jetzt da bist. Und lass mich mit zwei Impulsen abschließen. Irgendwann, und die einen wissen das, ich bin absolut ein Fan vom Psalm 23. Und man muss lernen, der erste Satz, der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts. Mir wird nichts mangeln. I shall not want. Je ne manque de rien. Ich werde nichts vermissen. Und das sagt er, obwohl er nachher sagt, wenn ich durchs Todesschattental gehe. Obwohl er nachher sagt, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir sind nicht plötzlich jetzt schon im Himmel, das sind wir nicht. Aber dann, wenn es dunkel wird, dann, wenn Mangel ins Leben kommt, dann, wenn es existenziell wird, wie bei Ihnen drei Tage kein Wasser, das sind schon Drücke gewesen. Also da machen wir gar keine Illusionen. Ich weiss nicht, was ich rumgejammert hätte dort. Was das für Szenen gewesen sind. Und die Eltern und die Mütter mit ihren Kindern, die nichts zu trinken haben und so, das ist im Fall schon Stau gewesen in der Hütte. Das ist schon sicher. Das ist gar nicht irgendwo belanglos. Das Murren, das ist ganz klar. Aber man hat das so schnell. Man hat es so schnell persönlich. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Immer ist irgendetwas zu murren. Und immer stinkt etwas nicht ganz gut. Und wenn wir wieder lernen, aufstehen, am Teufel ins Gesicht schauen und sagen, weißt du was? Egal wie es aussieht und egal was du angerichtet hast, mir wird nichts mangeln. Ende der Geschichte, mir fehlt nichts. Wie ein Therapeutikum. Herstehen und das fünfmal beten und sagen, ich behaupte es jetzt einfach, weil es in der Bibel steht. Und wisst ihr, was ist die Folge? Wenn wir euch das Bewusstsein hineinwachsen können, dass uns nichts fehlt, dann verschwindet die Furcht. Weil die Angst ist gekoppelt am Mangel. Und wenn wir in das hineinstehen können und sagen, Herr, du bist mit dem Volk gegangen, du hast gesagt, das ist geschrieben, damit wir ein Bild haben, und sagen, der Aufbruch und die Wanderung ist im Fall nicht so simpel. Und es geht durch Wüste, zwischendrin gibt es wieder mal Palmenzeiten. Und dann wird es wieder schwierig. Aber der Herr hat gesagt, ich gehe mit und ich führe euch an den rechten Ort. Und der Hebräer sagt, Gellet, lasst euch doch nicht dorthin zurückdrücken, dass ihr ein ungläubiges Herz bekommt. Ich wurde zornig über dieses Geschlecht, schreibt der Hebräer dort, Hebräerbrief. Und ich sprach, immer irren sie im Herzen. Immer sind sie irgendwo auf einem falschen Gleis da drin. Und das bedeutet nicht, mein Nachbar hat kein Problem. Das bedeutet auch nicht, ich habe keinen. Aber das heisst, mir fehlt nichts. Das, was ich brauche, um in dem Leben zu bestehen und zum Vorwärts zu gehen, ist da. Und das Volk Israel hat bereits Christus als Fels mit geistlichem Wasser dabei gehabt, der mit ihnen gegangen ist. Das ist die gewaltige Botschaft, die in diesem Aufbruch durchgeht, durch die ganze Zeit durch, welche Facetten ihr immer in Zaunen anschaut. Die Geschichte ist ja gewaltig, wir können fast über alle zwei, drei Versen können wir wieder einmal eine Stunde lang reden. Ist außerordentlich, von der Symbolik von allem her, ist ganz, ganz wuchtig und sagt, die heutige Gemeinde, nehmt das zum Bild und zum Vorbild. Tauchen die in die Themen, die ihr jetzt dran sind. Nehmt sie ernst und sagen, das ist geschrieben für mich. Und der Hebräerbrief und der Korintherbrief greifen das auf und sagen, gell, lass dich nicht wie sie bei Massa und Meriba wieder an die Wand drücken. Und sagen, ja, jetzt hat es wieder kein Wasser. Sagst dem Herr, gell, du siehst es, es hat keinen, aber du hast gesagt, mir fehlt nichts. Ich will dankbar durch den Tag gehen und wissen, du kommst zur rechten Zeit. Und die Furcht wird mich verlassen. Weil die Liebe Gottes sorgt. Und die Liebe Gottes ist grösser als alles andere und sie treibt die Furcht zum Leben aus. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Vater im Himmel, wenn wir jetzt Abendmahl nehmen und in das dürfen reinstehen, dass du dich hingegeben hast, dass du uns versöhnt hast mit Gott, dass du gegeben hast, was wir brauchen, dich selber, dass du das Brot bist, das vom Himmel gekommen ist, wie das Manna damals. Bist du für alle Zeit und Ewigkeit gekommen, als Brot vom Himmel. Und wir dürfen es heute nehmen. Wir dürfen wissen, dass du gesagt hast, nehmt, esset, das ist mein Lieb, ich breche ihn für euch, ich gebe ihn für euch. Dass du dein Blut hingegeben hast und gesagt hast, der neue Bund in meinem Blut. Wenn wir das machen, wenn wir in die Dankbarkeit hineinkommen. Wir beten auch, Herr, dass du uns vergisst, wenn wir ins Murren hineingeraten oder wenn der Glaube wankt. Lass ihn heute Morgen stark werden. Ich setze ein tiefes Vertrauen frei jetzt in der Gemeinde, dass jeder Einzelne in seinen Fragen, in seinen Anliegen darf in einen ganz festen Glauben hineingestellt werden. Ganz neu in dem tiefen Vertrauen. Gott sorgt. Und wenn es Brot vom Himmel regnen muss, dann wird es so sein. Und wenn es luxuriös werden muss, dann kommt auch noch Fleisch dazu. Der Herr ist da und schaut und sorgt für uns. Wir bekennen dir das, Herr. Und wenn wir es mal nehmen, dann bekennen wir das bis zum Innerste hinein. Dass wir die gleiche geistliche Speise und das gleiche geistliche Wasser dürfen haben in Christus für uns. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.